Ja, der Helmut hätte sich das auch leichter machen können. Was wirklich wichtig ist von mir zu wissen, ich bin verheiratet, das ist wichtig, und ich habe zwei Töchter. Das ist wirklich wichtig, ja. Der Rest ist nicht so entscheidend, ja. Das prägt einen wirklich, ja. Und da, ja, es ist wirklich so. Wir sind jetzt seit 27 Jahren verheiratet. Ich habe noch zwei Töchter, die sind 20 und 22 Jahre. Ich bin wirklich, also das, wenn man das mal zusammenrechnet, das ist fast 100 Jahre Frauenerfahrung. Das hat mich mutieren lassen, ja. Also das prägt wirklich, Helmut. Also du weißt auch, bist auch verheiratet, gell? Ja. Ich freue mich sehr auf das Thema, das wir heute miteinander ein bisschen reflektieren, anschauen werden. Als wir hergefahren sind, meine Frau und ich, da dachte ich mir, sagte ich zu meiner Frau Kirsten, du Kirsten, ich bin mir relativ sicher, wenn wir heute Abend hier sind, dann wird der ein oder andere fragen, mit was für einem Auto seid ihr denn gekommen? Und die große Gnade des Herrn ist folgendes, das fand ich wirklich sehr interessant. Ich habe doch in der Tat bis vor 2 Monaten 11 Jahre lang ein tolles Fahrzeug gehabt. Das kommt aber, muss ich jetzt leider sagen, von der Konkurrenz oder von einer Konkurrenz. Ein BMW-Mann ist ja da, von den Bayerischen Motorenwerken, ja. Und das war aber dann 300.000 Kilometer, das war wirklich am Ende von der Laufzeit. Und dann war ich jetzt im Sommer bei meinen Eltern in Freiburg im Breisgau. Und dann sagte meine Mutter zu mir, du Stefan, ich habe jetzt 20 Jahre lang ein gewisses Auto und das würde ich gern abgeben, könntest du das für mich verkaufen? Und dann sagte ich zu ihr, du weißt was, du kannst mir das geben, dann nehmen wir das mal als Übergang, weil wir wollen erst mal wissen, was für ein Auto in der Zukunft lohnt sich denn? Soll das noch ein Diesel sein, meine ich ganz im Ernst, oder was, wie entwickeln sich die Dinge, ja? Dann nehme ich das doch als Übergang. Und mit diesem Übergangswagen sind wir heute hergefahren, den haben wir nämlich jetzt als Auto. Und wisst ihr, was das für ein Auto ist? Das legitimiert mich, heute hier zu sein, ja? Das ist also... Weil Helmut gesagt hat, wer mit Mercedes-Benz nichts zu tun hat, mit Daimler nichts zu tun hat, darf nicht hier vorne sein, ja. Das ist ein C180 und das ist wirklich ein solides Auto. Da hätte der Hamilton allerdings den Formel 1 nicht mitgewonnen, hat 136 PS, glaube ich. Also ist jetzt, sage ich mal, aber es ist ein sehr solides, gutes Auto. Mit dem bin ich heute hier. Genau. Wir hatten vor einem halben, dreiviertel Jahr über das Thema gesprochen, wie im Himmel... So bei Daimler? Fragezeichen. Und diese Frage möchte ich aufwerfen und einsteigen und dann ein paar, hoffe ich doch, interessante Punkte sagen. Was bedeutet es eigentlich, als Christ berufen zu sein und was hat es mit unserem Beruf zu tun, mit unserem normalen Beruf? Ich möchte einige Aspekte dazu heute weitergeben. Kann man das so sagen, haben wir miteinander ein bisschen überlegt. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine kurze Ausführung dazu, ein paar Minuten, ob man das so sagen kann. Und danach habe ich dann 2 Vorschläge, wie man es wirklich biblisch-theologisch dieses Ding noch verändern müsste. Es heißt ja glücklicherweise nicht, wie im Himmel, so ist es bei Daimler. Versteht ihr, das ist, so ist es bei Daimler. Das wäre ja echt, stellt ihr vor, da wird nämlich die Rückkopplung nicht nur kommen, dass man bei Daimler schaut, ob es himmlisch ist, sondern man würde auch die Rückkopplung haben, so wie es bei Daimler ist, so ist es auch im Himmel. Das würde dann heißen, da oben, wenn du dann im Lobpreis des Herrn bist, da fährst du mit dem Auto und dann aufgrund von CO2-Beschränkungen wird eine Autobahn gesperrt zum himmlischen Lobpreis, dann kommst du gar nicht hin und so. Also diese wäre sehr merkwürdig. Also wenn wir das ein bisschen uns betrachten, möchte ich einen Kontext nehmen, wo dieses Wort herkommt, weil das faszinierend ist, wo Jesus das sagt. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Mindestens ein Jünger hat Jesus beobachtet, wie er Folgendes tut. Wie Jesus zum Vater betet, mit dem Vater Gemeinschaft hat. Lukas 11 heißt es, und er begab sich an einem Ort und betete, und als er aufgehört hatte, sprachen einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Das ist sehr interessant. Das heißt, jemand hat Jesus beobachtet, einer der Jünger, und hat gesehen, wie er zum Vater spricht. Da ist etwas, das mit einer solchen Kraft, mit einer Intensität, mit einer Dimension verbunden ist. Und deswegen kommt er auf Jesus zu und sagt, Herr, an diesem Strom zwischen Himmel und Erde möchten wir mit angeschlossen sein. Herr, lehre mich beten, lehre uns beten. Und dann kommt eben dieses Bekannte, was Jesus dann auch Matthäus so formuliert. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir uns das betrachten, was für Jesus zentral war, dann kann man sehen, das Zentrale, über was Jesus gesprochen hat in seinem gesamten Dienst, was er 70 Mal verwendet hat als Begrifflichkeit im Griechischen Basileia tou theou, im Deutsch übersetzt das Reich Gottes. Das nicht nur im Vater unser taucht es auf, sondern das war sein großes Thema. Die Reich Gottes Gleichnisse, also fast alle Gleichnisse, in die Jesus spricht, ist etwas, wo er uns hineinnehmen möchte in ein Bewusstsein. Was bedeutet eigentlich Reich Gottes? Im Lukas sagt Jesus mal, Lukas 4, Vers 43, ich muss auch zu den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Ich war mal auf einer Konferenz und sprach der Konferenzsprecher, was ist denn das Reich Gottes? Und er sprach so offensiv rein und ich war ganz froh, dass er nicht mich angesprochen hat. Sag du mir jetzt mal, was ist denn gemeint mit dem Reich Gottes? Als Jesus auferstanden war und kurz vor der Himmelfahrt, heißt es in Apostelgeschichte, und er sprach mit ihnen 40 Tage über das Reich Gottes. Deswegen sagt Jesus, Matthäus 6, wir kennen viele von uns das bestimmt, trachtet zuerst nach was? Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugetan werden. Deswegen ist es ein hochinteressantes Wort, wenn ich mal hier das umschalten darf. Hier genau. Also das Reich Gottes ist im Grunde genommen nichts anderes als die Implementierung des Willens Gottes in unseren irdischen Bereichen des Lebens. Das ist gemeint. Deswegen heißt es auch, das Reich Gottes bedeutet, ihr sollt beten, Vater, unser Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also die Parallelaussage. Das heißt, das, was Gott möchte, soll sich in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens vollziehen. Und es ist natürlich easy zu sagen, das Reich Gottes komme auf die Erde. Das ist ja abstrakt. Aber wenn ich dann überlege, was heißt das, das Reich Gottes komme in unsere Ehe, in unsere Familie, in die Beziehungsgeflechte, an meinem Arbeitsplatz, in den Orten, wo wir leben, hier bei Daimler, bei den Unterbosch und wo ihr arbeitet, da merkt man, das wird schon intensiver. Wir hatten vorhin eine Gebetszeit gehabt mit einigen Mitarbeitern von Daimler. Und da ist mir aufgefallen, das ist für euch, die ihr hier arbeitet, viel schwieriger, sowas zu sagen, weil ihr wisst, was alles dran hängt. Dein Wille geschehe, das Reich Gottes soll geschehen, wie im Himmel, so bei Daimler. Da kommt bei euch natürlich viel mehr Rückkopplung. Was heißt das jetzt, weil ihr drin lebt? So geht es mir auch, wenn ich das überlege, das Thema in meiner Ehe oder Familie oder wenn es konkret wird an den Bereichen, in denen Gott uns hineingestellt hat. Also wir können das sagen, hier in der Wirtschaft, irgendwo in diesem Bereich, da ist ein Stück weit auch Daimler angesiedelt und viele andere Firmen, wo wir am Arbeitsplatz sind. Das Reich Gottes ist dort, wo wir unser Herz für Gott öffnen, wo Gott wirken kann. Das heißt mal in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude, die durch den Geist Gottes gewirkt wird. Und das gilt auch für Firmen. Das gilt für Ehen. Gerechtigkeit, Friede und Freude, die von Gott gewirkt wird. Gerechtigkeit würde bedeuten, in einem Firmenkontext, ist eigentlich eine Eros-Beziehung in der Wirtschaft. Also Eros meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht jetzt erotisch im Sinne von falsch verstanden, sondern Eros heißt Win-Win-Situation. Ich gebe dir ein Produkt und dafür gibst du mir Geld. Das ist ein ganz normaler Deal, wie man so sagt. Und wenn das ehrenhaft geschieht, ich gebe dir ein gutes Produkt und du gibst mir dafür solide Finanzen dafür, dann ist es etwas, was mit Gerechtigkeit, das ist gerecht, das ist richtig so, das ist in Ordnung so. Oder Friede und Freude in diesen Bereichen. Also das ist hier gemeint. Selbstverständlich ist es so, dass wir im Spannungsbogen leben, dass das Reich Gottes mit Christus angefangen hat, aber noch nicht vollendet ist. Und in diesem Spannungsbogen leben wir natürlich auch mitten in dieser Welt, mittendrin. Es hat angefangen in Christus, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist eine Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Wir werden nicht eins zu eins himmlische Dimensionen zu Daimler oder zur Ehe oder sonst wo in unseren Lebensbereichen hineinholen. Aber der Herr sagt, wir sollen uns ausrichten danach, dies zu tun. Warum? Damit er verherrlicht wird. Damit das, was er möchte an Segen, an Führung und Leitung für unser Leben auch sich vollzieht. Deswegen, ich möchte den ersten Teil damit abschließen. Müsste man zwei Dinge verändern an der Folie, die biblisch substanziell sind. Das erste ist, das Fragezeichen muss definitiv weg. Das muss weg, hast du schon gesagt. Denn wir dürfen hier nicht, und das meine ich jetzt sehr wichtig, schüchtern sein, sondern das ist wirklich der Anspruch Gottes. Das ist nicht unsere Fähigkeit, das ist der Anspruch Gottes, dass er sagt, du bist wert und würdig als Kind Gottes in dem Umfeld, in den Gott dich hineingesetzt hat, auch im Kontext deiner Firma, im Kontext deiner Arbeit, ob du bei Daimler, bei BMW oder auch Ischig, völlig wurscht, wo du bist. In diesem Kontext bist du wert und würdig als Mensch, etwas zu sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Da ist etwas, wo von der Kraft des Geistes Gottes, was mehr ist als du selbst, etwas hineinkommt, das zu implementieren in deinem Umfeld. Wir haben ja großartige Zeugnisse schon gehört, die super in die Richtung gehen. Deswegen muss da definitiv nicht nur hinter Daimler, auch hinter BMW, Bosch und sonst was ein Ausrufezeichen stehen. Hey, das, was im Himmel ist, soll in die unterschiedlichsten Felder unseres Lebens sich implementieren, wo Gott verherrlicht wird und wo Menschen aufblühen. Deswegen Ausrufezeichen. Die zweite kleine Anmerkung, die ich interessant fand, du hast es wie bei Daimler ganz klein geschrieben. Das kann viel größer sein. Ja, da müssen wir gar nicht schüchtern sein. Ja. Das dürfen wir größer schreiben auch. Ja. Weil der Herr sagt, nicht der Helmut oder ich oder sonst jemand, sondern Gott macht es. Das war eben einfach zu dem Thema, wo ich es richtig interessant und wichtig finde. Also hier setzt uns Gott hinein. Vielleicht kennt ihr das auch. Wir leben im Grunde genommen von der Prägung her, wie in zwei Welten. Es gibt die eine Welt, das ist die Welt, wo wir sagen, da sind auch viele böse Dinge, ich komme gleich drauf, dann ist hier die Kirche, die vermitteln soll zwischen Gott und zwischen der Welt und hier ist das Gute, hier ist das Böse und die Kirche irgendwo vermittelt so. Das ist ein Denken gewesen, das über Jahrhunderte, man kann fast sagen, über 1000 Jahre, unsere Denkstruktur in unserem gesamten Abendland durch und durch geprägt hat. Ein dualistisches Denken. Ein Denken, das eigentlich Echte ist der Klerus, der Priester, der Pastor, der Vollzeitliche, der sich voll einbringt für Gott. Der ist mehr als der, der lediglich dafür arbeitet in einem profanen Bereich, ob das damals beim Ackerbau war oder heute bei Mercedes oder sonst wo, spielt gar keine Rolle, der in einem profanen Bereich arbeitet, so eine Art eine zweitrangige Arbeit macht. Und viel ist es auch im christlichen Sektor drin, dass man innerlich so wie eine Amplitude hat, das eigentliche, geistliche, das ist das Leben im Kontext des Sonntags, der Verkündigung, des Gottesdienstes, der Anbetung, also im Sinne von Anbetungs- und Lobpreiszeit. Und dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und am Montag, wenn der Wecker schrillt, dann kommt der Dschungel des Alltags und den muss ich halt notgedrungen durchgehen, weil ich irgendwie meine Brötchen verdienen muss. Irgendwie muss es halt sein. Und es ist dann ist die Arbeitswelt, es ist wie so ein schwarzes Loch des Glaubens, wo du hineinfällst und wo du am Sonntag dann irgendwie wieder eine Aufbauung brauchst. Also so in diesem Denkstruktur ist sehr, sehr viel in der Prägung drin. Und diese Prägung kann uns viel stärker beschäftigen und beeinflussen, als wir denken. Und dann kommt es, ich hatte es vorhin schon angeführt ein bisschen, dass hier sind dann die Kirchenleute, die also gesetzt sind, Gott mit der Kirche zu vermitteln oder in der Gemeinde zu vermitteln und da drin einzubringen. Das ist eine fatale Sicht, die uns sehr prägen kann. Wir wohnen ja seit 25 Jahren im Allgäu. Als ich ins Allgäu gezogen bin, da sieht man, wie stark diese Sicht implementiert ist. Da ist Folgendes passiert. Da habe ich mit der Kettensäge, Stiel war irgendwo auch hier, Kettensäge, gell? Einen Baum gefällt bei uns im Vorgarten. Dann kommt, wir waren frisch eingezogen, bisschen aufgeräumt, da im Garten, im Vorgarten, Baum gefällt, Kettensäge. Dann kommt eine Dame, so um die 60 damals, auf mich zu und sagt, entschuldigen Sie, ich habe gehört, hier wohnt ein Pfarrer. Hier ist ein Pfarrer eingezogen. Ein Priester, ja, ist hier eingezogen. Die hat null Sekunden, nur ein Millimeter drüber nachgedacht, ob das ich sein könnte. War ausgeschlossen, viel zu jung, mit Kettensäge unterwegs und keinen schwarzen Talar an. Ja? Und dann sagte ich zu ihr, ich bin der neue Pfarrer da oder der Pastor. Und dann war sie ganz irritiert, die war sehr charmant, nette Nachbarin bis heute, war sehr charmant. Dann gesagt, oh, das tut mir echt so leid. Aber wissen Sie, ich habe mir jetzt vorgestellt, so ein älterer Mann, schwarz gekleidet und so weiter. Wir haben bei uns ein größeres Zentrum gebaut und dann waren als viele Handwerker bei uns. Und da haben wir folgende Erfahrung gemacht. Das sieht man auch, diese Trennung hier. Geistliches Leben, das sieht so aus und das andere Leben ist irgendwie was ganz anderes. Da hatten wir so Mittagessen gehabt mit den Handwerkern und wir haben halt davor gebetet. Und dann habe ich gebetet und danach sagt ein Handwerker, ja, das ist ja klar, dass Sie gebetet haben. Sie werden ja dafür bezahlt. Ja? Und dann habe ich gesagt, das war das letzte Gebet, das ich da gesprochen habe. Ja? In Zukunft beten, hier, ihr, die nicht bezahlten. Ja? Und das hat gesessen, da haben die gemerkt, da hat irgendein anderer Handwerker von uns halt in der Gemeinde, waren 30, 40 von uns in der Gemeinde dabei, und hat irgendeiner von denen gebetet. Da waren die irritiert. Da haben gesagt, wie kann das sein, du bist doch gar nicht in der Priesterkaste und hast jetzt gebetet. Ja? Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ein Freund von mir, wir machen gemeinsam einiges, der ist Naturwissenschaftler, auch promovierter Naturwissenschaftler. Und viele Dinge teilen wir manchmal auf und merken, ist es günstiger, dass er als Naturwissenschaftler seinen Glauben bezeugt, weil man muss sich da wirklich die Dinge zuspielen, weil wir festgefahrene Formen haben, dass wir meinen, das normale Leben ist minderwertiger als das, was am Sonntag läuft. Das sitzt sehr tief. Meine Tochter war ein halbes Jahr in Australien, in einer Bibelschule, die sehr gut ist, ruft sie mich an und sagt, Papa, ich habe so das Empfinden, nur wenn man in der Bibelschule kommt, es so rüber, nur wenn man jetzt fulltime etwas macht, ist man wirklich im Zentrum des Willen Gottes. Da habe ich ihr gesagt, du kennst es, der war schon, glaube ich, bei euch, gell? Habe ich gesagt, hey, lies das Buch von Fraser, ich liebe es, 97%. Ein Mann, der sich damit ganz stark beschäftigt, was ist es, wenn ich bei Daimler, er hat woanders, USA, wenn ich normal arbeite, was heißt das Reich Gottes, Gott verherrlichen bei einer normalen Arbeit? Und Gott hat gemerkt, wie Gott zu ihm spricht und sagt, hey, das ist deine Berufung, das ist das, wo ich für dich gesetzt und dir gegeben habe. Und es hat ihn wirklich ins Aufblühen gebracht und meine Tochter studiert heute auch und wird was ganz Normales dann später arbeiten, wo sie darin Gott verherrlicht. Wisst ihr, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir genau das Gegenteil von dem hier, vom Klerikalen. Genau das Gegenteil. Wir sehen durch die Bank, dass Gott ganz normale Daimler-Benz-Mitarbeiter gebraucht und Mitarbeiterinnen. Dich, ganz normale Leute. Die Bibel ist voll davon, von Menschen, was weiß ich, Abraham, Viehzüchter, Josef, Verwalter, Josua, General, David, erst Hirte, dann König, Daniel, Regierungsberater, Deborah war Richterin, Esther war König, war beim König. Jesus hat 12 Menschen ausgesucht, wo nicht ein einziger einen theologischen Abschluss hatte. Das fällt auf, oder? Das ist nicht zufällig. Da war keiner aus den Pharisäern und Priesterkaste. Und das stärkste Argument, Jesus selbst war Zimmermann. Ich glaube, theologisch kann man das nicht wirklich fest sagen, aber wenn Jesus heute kommen würde, da wäre er bestimmt noch Stuttgart gekommen. Und dann hätte er einen normalen Beruf gemacht. Er hätte die Lehre gemacht bei Daimler. Versteht ihr so? Nee, wir müssen uns, meine ich, also ihr versteht, was ich meine. Wir müssen uns so vorstellen, er hat einen normalen Beruf ausgeübt. Normalen Beruf. Und 2/3 aller kraftvollen Ministries, die es weltweit gibt, sind von ganz normalen, nicht vollzeitlichen Leuten initiiert worden. Helmut, ich finde es total klasse, was du zum Beispiel machst, wie du dich gebrauchen lässt und mit vielen anderen Mitarbeitern bestimmt. Ich finde es so genial, das mitzukriegen, was Gott dir geschenkt hat als normaler Mitarbeiter bei dieser Firma, wo Gott etwas an Geist Gottes, an Funken hineingelegt hat, wo du merkst, hier, da breche ich auf. Deswegen ist dieses Bild hier, ja. Das ist sehr, sehr, sehr inspirativ, sehr stark. Deswegen ist dieses Bild, kommt dem schon viel näher. Kennt ihr das, wenn ihr eine Kirchengemeinde seid, dass in Kirchengemeinde sehr viel Welt sein kann? Und in der Welt, in der sogenannten Welt, kann richtig etwas von Gott sein, wo man erstaunt ist, wie Gott wirkt, auch wie Menschen sich gebrauchen lassen. Deswegen kommt das hier dem Bild vom Reich Gottes schon viel näher. Ist natürlich auch noch, könnte man noch viel zu sagen, gibt es auch noch andere Bilder. Also der Herr wirkt ein, natürlich auch in seiner Gemeinde, aber auch in der Gemeinde, also Kirche jetzt hier gemeint. Da gibt es so schräge Dinge zum Teil, wo du merkst, also das nennt sich zwar Kirche, hat aber mit Kirche in solches nichts zu tun, ja. Dann gibt es in der Welt Dinge, auch hier gibt es Bereiche, wo Gott großartig einwirkt, wo man sehr erstaunt sein kann. Dann gibt es hier den Bereich, wo wir eigentlich wirksam sind, dass wir sowohl in Kirchengemeinden Kontakt haben, von Gott inspiriert sind und in der Welt einwirken. Und hier bist du als Christ in Daimler. Dann gibt es diesen Bereich, der ist sehr spannend und sehr interessant, dieser Bereich, was man religionsfreundliche Gottlosigkeit nennt. Ja? Es ist von einem Theologen, fand ich einen super Ausdruck, von so einem 90-Jährigen, Metz heißt der, katholischer Theologe, religionsfreudige Gottlosigkeit. Wir haben zum Teil unglaublich viel religiöse Dinge, aber ohne Gott. Ja? Gott ist nicht da, der dreieine Gott, Christus ist nicht da, aber es hört sich alles so religiös an. Das gibt es also auch in Hülle und Fülle in diesem Bereich hier drin. Und hier sind wir gerufen und berufen und hier bist du gerufen auch. Epheser 6 heißt es einmal, arbeitet mit Freude als Christen, in meiner erweiterten Übersetzung heißt bei Daimler, die Extended Version, ja, für heute Abend, arbeitet mit Freude als Christen, bei Daimler unter anderem, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Epheser 6, Vers 7. Arbeite mit Freude in dem, wo du von Gott hineingesetzt bist, Gott zu verherrlichen, in dem Kontext jetzt dieser Firma, um den Herrn zu dienen, weil du eigentlich weißt, dass dein Arbeitgeber ist nicht ein Mensch. Weil Arbeitgeber bedeutet, es ist jemand da, der dich versorgt. Und ich hoffe, dass du innerlich als Christ in die Spur gehst und sagst, hey, Versorgung ist nicht in erster Linie von einem Menschen abhängig oder in zweiter, dritter Linie oder von einer Firma, sondern von Gott. Und das ist hier im Kontext, ich freue mich auch, wenn es euch gut geht, Daimler und so, habe mich gefreut, was du vorhin gesagt hast, das ist ja auch eine Freude, aber es ist letztlich eine Versorgung, die von Gott selber kommt. Könnt ihr euch vorstellen, dass unter der Inspiration des Geistes Gottes Autos gebaut werden? Ich bin jetzt, wo wir mit dem C180 hergefahren sind, 20 Jahre alt. Also es ist völlig subjektiv, aber ich finde den Tempomat, den finde ich klasse. Der ist besser als Autos, die 20 Jahre, die jetzt gebaut werden. Der ist richtig gut. Vielleicht ist jemand da, der von euch den konstruiert hat. Da denke ich mir, ich habe mir so überlegt, als ich heute hergefahren bin oder meine Frau ist gefahren, in dem Auto dachte ich, kann man das sagen, dass das Auto ein Stück weit auch was ist zur Verherrlichung Gottes, inspiriert von Menschen? Und ich glaube, das kann man sagen. Und zwar deswegen, weil Gott gesagt hat in der Schöpfung, dass wir arbeiten sollen und Freude, Kreativität walten lassen sollen in dem, was wir arbeiten, was Gott uns geschenkt hat. Und ein Stück Ausdruck von dieser Kreativität, von dem, was wir arbeiten, findet in solchen Produkten statt, wie auch bei euch unter anderem mit hergestellt wird. Ein interessantes, ja, das ist gut. Auch übrigens bei der Konkurrenz, gell? Also, ja. Da dürft ihr jetzt auch applaudieren. Nee, okay. Ich möchte euch ein Bibelwort dazu sagen, wo das unterstreicht, 2. Mose 31. Da heißt es, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit zu predigen. Nein. Mit aller Geschicklichkeit kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, kunstreiche Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz und jede Arbeit zu vollbringen. Ja? Ich habe meinen Geist gegeben, dass dieser Mann hier inspiriert ist, kunstvoll ein Auto zu bauen. Das ist Inspirationskraft des Geistes Gottes, dass wir das überhaupt können. Das ist Ausdruck von dem, was er uns schenkt an Kreativität. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so einen Actionfilm, ich schaue gerne Actionfilme an, und ich freue mich immer, wenn eigentlich gesetzt ist, dass das, was da ein Auto fährt, mal vom Hammer USA abgesehen, sind es deutsche Autos, oder? Das ist doch super, oder? Also es freut mich. In der Regel fahren da, ja okay. Kleine Eitelkeit am Rand, ja. Genau. Also jemand, der das ganz großartig auf den Punkt gebracht hat, dein Beruf ist Berufung. Und dieser Mann, von dem die Begrifflichkeit Beruf kommt, der diesen deutschen Begriff geformt hat, sozusagen ins Leben gerufen hat und Substanz gegeben hat, das ist ein Mann, der genau diesen Dualismus überwinden wollte, weil er Folgendes wusste. Er wusste, ich bin ein Mönch. Ich bin im Mönchtum aufgewachsen. Ich bin im Kontext der katholischen Kirche. Ich bin da viel unterwegs. Ich bin der Professor. Ich bin Gelehrter. Und ich weiß, was da alles schräg ist. Ich weiß, was das bedeutet. Und jetzt komme ich zu Menschen, denen man sagte, du bist ja nur da XY. Nein, du bist berufen von Gott. Das hat er damit gemeint. Und in deinem Beruf verherrlichst du Gott. Das ist gleichsam Martin Luther. Martin Luther, von ihm kommt es. Martin Luther geht sogar weiter und sagt nach Römer 12, es ist Anbetung, es ist Gottesdienst, wenn du deinen normalen Beruf zur Verherrlichung Gottes ausübst. Du verherrlichst Gott damit. Es verherrlicht Gott. Es ist etwas zum Lob dessen, was er geschenkt hat und geschaffen hat. Oder gesetzt hat, dass du das da möglich bist, in diesen Bereich hineinzugehen. Deswegen ist Teil unserer Anbetung, was wir machen, und dass wir die Sonntagswelt von der Montagswelt nicht trennen. Ich möchte jetzt auf den Aspekt kommen. Man sieht es hier schlecht, hier ist der Mercedes-Stern, das ist ja eine Folie, die du gegeben hast. Wo implementiert sich Reich Gottes? Gott beruft Daniel und Danielas, auch heute unter uns, zu Nebukadnezar. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte Nebukadnezar hier. Er hat nachts einen Traum gehabt, hat sich sehr erschrocken über eine riesige Statue, die kommt und alles zermalmen wird. Das heißt, er hat gesehen, in der Zukunft rollt etwas auf uns zu, was das, worin ich meine Sicherheit gesehen habe, zerreiben wird. Und dann ist er hin und hat gesagt seinen Priestern, sagt mir, was ich geträumt habe und gebt mir die Deutung. Dann konnten sie es nicht. Und dann hat der Geist Gottes Daniel gebraucht, eine Inspiration zu geben, dass er es erkennen konnte, dass er ihm Weisung geben konnte. Ich glaube persönlich, ich hoffe, ihr versteht es jetzt richtig, dass das hier, da sollte der Mercedes stehen, ja, ihr seht ein bisschen, ich dachte, das sieht man besser, das korrespondiert miteinander in mehrerer Hinsicht. Erstens, die Geschichte von Daniel und Daniela, also ich nehme jetzt mal Frauen mit rein, die haben ja auch diese Berufung, zeigt uns Folgendes. Gott hat keine Grenzen, wo er in Systeme, die völlig gottfremd sind oder sehr merkwürdig sind, eintreten kann. Nimm mal an, es käme bei Mercedes oder im Autobereich irgendwie nochmal ein Skandal, irgendwas nochmal um die Ecke, kann ja sein. Dann ist das nicht relativiert, die Folie, sondern muss man zwei Ausrufezeichen setzen und Daimler noch größer hervorheben. Das hat sich ja nicht verändert. Wie im Himmel, so dort, wo es notwendig ist, auf der Erde. Und das kann man sehr großartig erkennen, dass Gott selbst einen Tyrannen wie Nebukadnezar anspricht, dass Nebukadnezar dann sagt, wo er die Weisung von Gott bekommt über einen Mann, der sich vom Geist Gottes hat gebrauchen lassen, so wie Gott dich vom Geist Gottes auch gebrauchen möchte in deinem Kontext, da sagt er, ich habe den allmächtigen Gott kennengelernt. Jetzt kommt ein zweiter Übertrag, den ich sehr interessant finde. Ich glaube, dass wir in unserem Wirtschaftssystem, Daimler ist ein Teil davon, hat fast 300.000 Mitarbeiter, ein Teil davon, wir merken, dass die Sicherheiten, die man vor 15 Jahren, 20 Jahren noch hatte, Autoindustrie ist eigentlich klar, Automobilität, das wird immer bleiben und so weiter, da merken wir, da verschieben sich viel ganz oben ganz andere Paradigmen. Ja? Wie reisen Menschen in 15 oder 20 Jahren? Ja? Da kannst du wirklich erschrecken, wenn du darüber nachdenkst, was bedeutet das für eine Firma in eurem Volumen? Oder viele andere Wirtschaftsbereiche mit Zöllen und was alles gibt, wo man wirklich solche massiven Dinge sehen kann. Und das sind großartige Chancen für uns als Christen, dass wir merken, unsere Mitarbeiter oder Menschen, unsere Kollegen merken, das ist alles gar nicht so sicher. Unsere Wirtschaft ist nicht so sicher, wie wir das, glaube ich, dachten. Ja? Auch unsere großen Firmen sind nicht so gesettelt, wie wir das dachten. Die Absatzmärkte sind nicht so fix und so weiter. Wisst ihr alles? Die Statue steht da. Und du und ich, wir sind berufen, vom Geist Gottes zu wissen, zu empfangen, hey, was möchte Gott hier hineinsprechen in unseren Kontext? Was möchte er denn sagen? Wo machen wir uns fest? Wie heißt im Hebräerbrief mal, Gott setzt Erschütterungen, damit das Unerschütterbare offenbar wird, deutlich wird, sichtbar wird. Und da leben wir, denke ich, in einer großartigen Zeit, wo Gott uns hier echt in einer besonderen Weise gebrauchen möchte. Diese zwei Punkte noch. Wisst ihr, wenn du von Gott gerufen worden bist, du bist ja nicht berufen worden, bei Daimler zu arbeiten, sondern du bist zu was ganz anderem gerufen. Du bist gerufen mit heiligem Ruf und Christus hat dir gesagt, komm zu mir. Das ist das Erste, was er dir sagt. Er sagt nicht, was du tun und machen sollst. Er definiert dich nicht durch dein Tun, sondern er sagt, komm zu mir, sei bei mir. Und da, wo ich mit dir hingehe, da sollst du bei mir sein und von mir sprechen. Ganz normal. Und egal, wo du bist, wo du arbeitest, da ist der Herr mit dir und du sprichst über den Herrn. Wir haben als Deutsche schon eher von der Kultur her ziemliche Ladehemmungen. Ich komme ja aus dem Schwabeländle, gell? Sei nebenbei angefügt. Also wir sind nicht unbedingt die Kühnsten, wenn es darum geht, ganz normal am Arbeitsplatz über Gott zu sprechen. Da gibt es ganz andere Nationen, die haben eine ganz andere Kühnheit. Da denkst du, was machen die denn hier? Ja, die sprechen so normal drüber, wenn du ein Fußballspiel gesehen hast und du bist begeistert, weil Stuttgart gewonnen hat, was weiß ich, 5-0 gegen Bayern, das wäre ein halbmächtiges Wunder mittlerweile. Ja. Stell dir vor, dann sagst du das am nächsten Tag, boah, Stuttgart oder was dich, oder irgendwas, was dich halt begeistert, inspiriert. Und in gleicher Kühnheit gibt es ganz viele Nationen in dieser Welt, die sprechen gleicher Kühnheit über Gott am Arbeitsplatz. Und da überlegen wir 15 Mal und denken, boah, können wir das bringen, können wir das machen. Und da brauchen wir Freisetzung, Kühnheit, Freimütigkeit, Freude an dem Herrn, unserem Gott. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Weil es eine Kraft Gottes ist, zum Heil einem jeden, der daran glaubt. Das ist ja nicht irgendwas Popliges. Heilige Momente. Ein enger Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde. Wir haben so viele Mitarbeiter, weil Finden, Fördern, Freisetzen für uns ein ganz großes Ziel war. Ja, deswegen. Ja, deswegen auch das Buch. Einer unserer Mitarbeiter, ein ganz toller Mann, war Ingenieur bei der Firma Bosch, bei uns im Allgäu. Ist Folgendes passiert. Die arbeiten ganz normal an der Firma irgendwas, ingenieursmäßig in einer Abteilung mit 5, 6 Personen. Dann fällt ein Kollege fällt um, Aortariss am Herz, hat man später dann festgestellt, liegt am Boden, ist tot. Jetzt sind die anderen alle geschockt, die stehen um diese Person rum, die hier plötzlich liegt, mitten am Arbeitsplatz. Und die Person, der Franz, war geistesgegenwärtig, weil er gemerkt hat, das ist ein Kairos, das heißt ein von Gott gegebener, besonderer Moment. Und jetzt hat er Folgendes gefragt, die Mitarbeiter, hat gefragt, hat jemand von euch was dagegen, wenn ich jetzt bete? Schaut mal, wenn du normal arbeitest und der Franz hätte beim normalen Arbeitsprozess, was man so macht, gefragt, ich hätte mal eine kurze Frage an euch, hat jemand was dagegen, wenn ich jetzt bete? Dann würde man sagen, was ist das für ein Spinner? Das passt überhaupt nicht dazu. Aber das Interessante ist, wenn der heilige Moment da ist, das von Gott geschenkte Besondere, wo es übrigens heißt, im Wort Gottes, betet alle Zeit, heißt es nicht Chronos, Also Zeit, Stunde, Sekunde. Keiner von uns kann alle Zeit beten, also 24/7. Das kriegen wir gemeinsam hin, aber nicht als Einzelne. Ja. Sondern hier steht Kairos. Das heißt, wenn der besondere Moment kommt in deiner Firma, in deinem normalen Leben, ich beziehe das mal auf den Arbeitsplatz, wenn du merkst, jetzt ist was da plötzlich, wo sich eine Tür öffnet zu einem Arbeitskollegen oder Kollegin, wo plötzlich ist es da. Du kannst es auch nicht planen. Das ist übrigens fantastisch bei diesem heiligen Moment. Sie sind nicht planbar. Morgen kann er sein. Übermorgen. In der Regel erleben wir in unserem Leben, in unterschiedlichsten Lebensbereichen, jede Woche kleinere und größere solche besonderen Momente, wo Gott zeigen will, ich bin ein Gott des Alltags und plötzlich ist der Moment da. Der gleiche Mann, in der gleichen Firma, haben sie was an einem Bauteil, ein Problem gehabt, dann hätten sie eventuell eine Rückrufaktion, das ist auch ein Schockwort, oder? Rückrufaktion. Das ist der Super-GAU in vielen Bereichen, wirtschaftlich und Medien nach außen und so und Schlamperfirma und was weiß ich, was da alles mit dranhängt. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Dann saßen die im Auto drin mit den Leitern und da war eben wieder der Franz drin. Und alle waren geschockt, weil sie nicht wussten, wie sie das jetzt lösen sollen und standen kurz davor, eine Rückrufaktion ins Land zu bringen, ja, mit der wunderbaren Presse, die dann das zerehrt, ja. Also wurde richtig, okay. Und da fragt er auch wieder, geistesgegenwärtig, hat jemand von euch jetzt was dagegen? Wenn wir jetzt beten, wenn ich jetzt bete, ich nehme uns jetzt mit an die Hand. So, also hat er gesagt, du, die Leute sind da. Von seinen Kollegen waren Leute bei uns in der Gemeinde, weil die gemerkt haben, der hat was, was wirklich hier unglaublich wichtig ist. Lass mich noch eins sagen. Den Stab erheben in der Firma, was ihr auch macht in euren Gebetsbereichen. Also das, was in 2. Mose 14 steht, wo Mose vor dem Roten Meer steht und hinten kommt das Heer angedonnert von den vom Pharao und sie wissen, sie werden jetzt überrannt werden, haben überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwie waffentechnisch gegen das, was jetzt anrollt, überhaupt irgendwas machen zu können. Und dann fängt Mose an zu schreien und fleht vor Gott und so. Und Gott sagt so ganz nüchtern zu ihm, was machst du da? Was jammerst du hier rum? Habe ich dir nicht einen Stab gegeben, den du erheben sollst? Also übersetzt, habe ich dir nicht Vollmacht gegeben, die du anwenden sollst? Und ich möchte dich fragen heute, hat Gott dir nicht Vollmacht gegeben, in gewissen Bereichen für diese Firma, für dein Leben, in unterschiedlichen Bereichen, beziehst jetzt mal auf den Arbeitsplatz, hat der Herr dir nicht Vollmacht gegeben? Hat er. Er hat dir Vollmacht gegeben. Ich habe vor 15 Jahren als Pastor, ich bin in den letzten 5 Jahren jetzt selbstständig, aber ich war 20 Jahre Pastor und vor 16, 17 Jahren habe ich angefangen, bei uns Leute am Arbeitsplatz aufzusuchen. Das war mir zufällig und da habe ich gemerkt, es ist ein Riesenunterschied, ob ich am Arbeitsplatz, in der Mittagspause wohl bemerkt, mit den Leuten bete und mit denen den Stab erhebe oder ob die bei mir im Büro sind. Das ist ein mega Unterschied. Das ist eine ganz andere Wirkungskraft. Und wir haben da Dinge erlebt. Ich habe dann gemerkt, das Reich Gottes will wirklich eindringen in unser normales Lebensfeld und habe mich damals als Pastor und heute aufgemacht in diese Lebensfelder rein und dass wir miteinander mit den anderen schauen, wie machen wir das überhaupt? Und wir haben da großartige Dinge erlebt. Wir haben in einer großen Firma gebetet, wo und dann kam eine Frau in dem neuen Firmengebäude, was sie da gebaut haben im Allgäu, kam eine Frau auf uns zu und hat gesagt, was machen Sie da? Und haben gesagt, wir beten, also ein Abteilungsleiter und ich, ein Freund von mir, wir beten, ja, ich bin fast alle, die dort arbeiten, ein paar hundert Leute sind Buddhisten, sehr buddhistischer Kontext in dieser Firmenebene. Und da sagte sie, ich bin Buddhistin, könnt ihr für mich beten? Ich brauche unbedingt Hilfe. Haben wir gebetet für sie, ist nichts passiert. Ich dachte, das wäre die Gelegenheit für Gott gewesen, nichts passiert. Ein paar Wochen später ruft die Chefin dieser Firma an, die übrigens Unternehmerin des Jahres in Deutschland geworden ist in dem Jahr, ruft die Chefin an und sagt, wissen Sie, wir haben bei uns jemand in der Firma, den Hausmeister, der ist gestorben, könnten Sie die Beerdigung halten? Wir haben nicht das passende Ritual dafür. Ja, und dann war die Kirche voll, so ähnlich wie heute, mit ein paar hundert Mitarbeitern. Ich habe einen jungen Menschen angesprochen und gesagt, könntest du Lobpreis machen. Ich habe ganz überlegt, was der genau macht. Dann stand er da mit der Gitarre. Es war der kontemplativste, den wir hatten, das habe ich vorhin nicht so überlegt, und hat da den Herrn angebetet, der versank in die fünfte Dimension für sich. Der war weg. Ja. Da dachte ich, wie peinlich ist das denn? Habe aber nicht bedacht, hey, das ist ein buddhistischer Kontext, die waren total berührt. Danach kamen die auf uns zu, da ist so viel passiert, das ist so großartig, und ich möchte euch ermutigen, hey, das ist, Gott hat dich gesetzt, den Stab zu erheben. Ich finde es super, was ihr vorhabt, dieses 24-7-Gebet weltweit miteinander den Stab zu erheben für die Firma, für unser Umfeld, für die Menschen dieser Firma, für fast 300.000 Menschen plus, was übrigens ganz wichtig ist, ich komme aus dem Unternehmerhintergrund, mein Vater hat 70 Mitarbeiter gehabt, aber der hat nie gesagt 70, sondern hat immer gesagt plus, fast alle verheiratet und die Kinder, da waren es ungefähr 200. Stell dir vor, für 280.000 Menschen, die in Nahrung, Brot und Nahrung sind Verantwortung, plus die dazugehörenden in den Familienkontexten. Da bist du locker bei über 500.000, weit drüber. Ja. Und dafür mit Verantwortung zu haben, sagen zu dürfen, Herr, in diesem Teil bin ich von dir gesetzt und will dich ehren darin, den Stab erheben, was es für mich bedeutet, wo du mich inspirierst, wo heilige Momente sind, wo ich sehen und erleben darf, hey, Gott hat mich berufen, das auch in Anspruch zu nehmen. Ja, ich möchte es hier abschließen. Ich glaube, zur Initiative Gebet sage ich jetzt nichts mehr. Es reicht, glaube ich, jetzt. Gell? Du entscheidest. Kann ich sagen. Okay, wir haben, dann bringe ich das kurz. Wir haben eine Initiative gegründet. Es geht um Folgendes. Wie bringen wir diese Dimension des Gebetes, der Kraft Gottes, wo die Jünger gesehen haben, boah, was ist denn hier los? Wie bringen wir das und machen das fruchtbar für normalsterbliche Menschen, die das Gebet gar nicht kennen? Und es ist ein längerer Prozess, wie es passiert ist, aber Gott hat uns eine Vision gegeben, wo Gott wirklich gebraucht hat, nämlich, dass wir sehen, wir machen Veranstaltungen mit bekannten Personen, die wir einladen. Interessanterweise kommen die zu Themen, die wirklich Menschen, Führungskräfte und so weiter interessieren. Und zu diesen Themen sprechen die. Und dann haben wir 3-4 Personen, die dann das Thema aufgreifen und damit ins Gebet gehen. Jetzt passiert Folgendes. Da kommen Personen, wir sind immer in säkularen Umfeldern, im Krankenhaus, dann hatten wir Politiker bei uns, dann, da war jetzt hier der Volker Kauder da, das ist im Kornhaus, da spricht Volker Kauder über verfolgte Christen. Hier hatten wir Markus Söder bei uns und hier ist der Roman Fertiger, Polizeipräsident von Nürnberg, da bin ich, moderiert es so. Er war übrigens der totale Schocker, hey, für die Leute. Die Intensität, wie er gesagt hat, wie man Glauben lebt, war Evangelisation. Da waren die ganzen Bankleute waren da, sage ich jetzt mal, von den Regionalbanken, ein paar hundert Leute da. Und jetzt passiert Folgendes. Das Thema ist relevant, interessant. Aber jetzt passiert Folgendes. Wir nehmen das Thema und gehen damit mit exponierten Leuten, die beten können, zum Gebet. Und es ist interessant, wie viele Menschen, Handwerker, Ingenieure, Politiker, Professoren positiv geschockt sind, kam ein Professor auf mich zu, nur mal ein Beispiel, und sagte, hören Sie mal, Herr Vater, dieser eine Person, der gerade gebetet hat, der betet so, als wäre Gott im Raum. Wisst ihr, dass die meisten Mercedes-Benz-Mitarbeiter und Menschen dieser Welt noch nie ein freies, offenes Gebet gehört haben? Wir haben einen führenden Politiker da gehabt, leitenden Mann. Da hat ein junger Mann für den gebetet in dieser größten Veranstaltung und hat dann so frei gebetet für ihn. Er saß neben mir und dachte, oh, und so, was macht er jetzt? Und er hat ihn fast noch mit Vornamen angesprochen, so, ja, und segne du den Seppel und salbe ihn und so halt, ja. Und seitdem nehmen wir immer beim Gebet eine junge Person rein, die nicht reflektiert, wer denn da sitzt. Ja? Ja? Weil wir reflektieren das ja, oh, da hockt der und der, wer machen wir und so, ja. Die sind frei, ja. Und jetzt betet er zu diesem Politiker. Ich denke, boah, wie, oh, und so grenzwertig. Alles weit gefehlt, Kühnheit fehlt, ja. Dann steht der Mann auf, dann kam die Bürgermeister, wollte mit ihm reden. Dann sagt er, wo ist der Mann, der für mich gebetet hat? Wo ist der Mann? Dann kommt der junge Mann und dann sagt er zu ihm, ein bekannter Politiker, kennt ihr alle, sagt er, wissen Sie was, ich habe das noch nie erlebt, dass so jemand für mich betet. Ist das nicht traurig? Ja? Hey, in deiner Situation, den Stab erheben im Kairos, gibt es Situationen, wo du für Männer und Frauen, für dein Umfeld, für die Leute selber mit ihnen beten kannst, natürlich unter vier Augen oft oder in einem passenden Setting, schon klar, und viele von denen haben das noch nie erlebt. Noch nie erlebt. Also in dir, die Selbstverständlichkeit des Gebetes ist in dir ein Potenzial, eine Schatztruhe, Gold pur in dir, was andere noch nie erlebt und erfahren haben. Und das ist für uns was ganz Großartiges, wenn es euch inspiriert, hinten bei dem Ausgang, wo auch eure kleinen Flyer sind, das sind Initiative Gebetsflyer. Wir nennen das Initiative Gebet, weil du kannst nicht einen Diskussionsabend machen und dann ins Gebet überleiten und das Diskussionsabend nennen. Da sind die Leute, sind ja säkular Hunderte von Führungskräften da, dann sagen die, was ist das denn, so Unverschämtheit, wenn du plötzlich mit dem Gebet um die Ecke kommst. Deswegen stellen wir es gleich nach Suche der Stadt Bestes, stellen wir es gleich nach vorne. Und was passiert ist Folgendes, geistlich, wir setzen im Gebet einen Leitstrahl in den Himmel Gottes. Wir hatten, wo der Volker Kauder da war, verfolgte Christen, hat einer gebetet, dem seine Urgroßfamilie hinten raus wurde komplett in der ethnischen Säuberung ausgerottet. Stell dir vor, deine Urgroßeltern sind die einzigen, die noch leben, alles, was dahinter ist, wurde abgeschlachtet. Und der steht da vorne, ein Syrer, gläubiger Mann, und betet nicht nur für die Verfolgten, sondern für die Verfolger. Und da war dann ein Aufsichtsrat von der Bank war da, die kam auf mich zu, die waren vollkommen irritiert. Die haben gesagt, wie kann der Mann, der sowas erlebt hat, für diese Menschen beten? Die waren berührt von einer Kraft, von Versöhnung, von Vergebung, von etwas, was sie so überhaupt nicht kannten und dadurch sichtbar geworden ist. Okay, jetzt schließe ich ab. Das sind die Punkte hier, die ich euch mitgeben wollte. Wie im Himmel so bei Daimler. Den Stab erheben, mein großer Fan Columban, iroschottischer Mönch, darunter steht, in Bregenz steht diese Statue, darunter steht, predige das Evangelium, gleich ob es passt oder nicht. Ja? An Timotheus, gell? Predige das Evangelium zum Kairos und nicht Kairos, an die Evangelisten unter uns. Alle anderen sollten den Kairos mehr abpassen, damit es auch passt, ja. Ja, genau. Also gelegene Zeit. Es gibt Leute, die, bei denen ist es immer gelegen, weil die irgendwo eine besondere Gabe haben. Andere sollten auf die Gelegenheit. Wir leben in einer Welt. Wir leben nicht in zwei Welten. Dazu hatte ich Gott nicht berufen. Du lebst in dieser Welt, 2018, berufen für dies zu tun, was jetzt hier dran ist. Du wirst mal in der Ewigkeit leben, aber jetzt bist du in dieser Welt. Ja? Reich Gottes bedeutet viel mehr als nur ein kleines Füllefalle, sondern das heißt, der Herr, der König der Könige sagt, ja, alles ist meins, jeder Benz gehört mir. Ja? Ja, ich bin der Besitzer aller Autos, ja, und deines Lebens übrigens, auch von denen, die draußen sind. Jeder Atemzug, jeder Pulsschlag vom Herrn gegeben für dich. Wenn du morgen nicht tot bist, Geschenk vom Herrn, ja. Kannst du morgen gleich dem Herrn danken, ja. Ist alles von ihm, ja. Und wenn du nicht mehr lebst und Christ bist, dann, hey, preist den Herrn, dann bist du eine Ewigkeit, ja. Dann wirst du da ihn sehen. Du bist berufen, das heißt, du bist wert und würdig, von Gott in diesem Beruf, in dem du tätig bist, ihn zu verherrlichen. Das ist ein großer Wert und Würde. Wir sind berufen, zu ihm zu kommen. Der Herr sagt, hey, komm zu mir und mit mir, wir gemeinsam gehen durch das Leben, auch im Berufsfeld, heilige Momente und den Stab Gottes erheben. Ich möchte jetzt einen Moment der Stille haben, wo du einfach beten kannst, was heißt das, was ich jetzt gehört habe, was in meinem Herzen so reflektiert hat, was ist das, wo ich empfinde, da legt Gott besonders den Finger drauf. Bricht Gott was an, in besonderer Weise. Lass uns einen Moment der Stille haben noch und dann würde ich noch abschließend beten. Vater, ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Ja, was für eine Würde, von dir gerufen und berufen worden zu sein, Sohn und Tochter des Höchsten sein zu dürfen. Was für ein Vorrecht, in so einem Land leben zu dürfen, in so einem Firmenkontext arbeiten zu dürfen. Ich empfinde, dass der Herr uns sagt, wisst ihr, in so einem Firmenkontext arbeiten zu können, ist für 95% der Menschen dieser Welt gar nicht möglich. Das ist auch ein großes Geschenk. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast in den Kontexten, wo du uns hineingesetzt hast. Herr, ob das bei Daimler ist oder bei BMW oder wo auch immer das ist oder Bosch. Herr, danke, dass wir berufen sind, dein Reich, dein Wille, deine Freiheit, deine Erlösung, deine Freude, dein Frieden mit zu implementieren. Herr, und nimm du jeden Druck und jedes Merkwürdige von uns, was nur Dinge kompliziert macht. Der Herr sagt dir, das ist nicht kompliziert, sondern das ist Freude, die der Herr dir schenken will. Denn die Freude ist dein Leitstrahl am Herrn, mit Fröhlichkeit über das zu sprechen, was er für dich ist. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir berufen sind, bei dir zu sein. Danke, dass Geist Gottes, dass du uns sensibilisierst, heilige Momente, besondere Momente wahrzunehmen, zu erkennen, zu sehen, jetzt ist was, was anders ist, wo du in besonderer Weise reden willst. Und ich bitte dich, dass wir das erkennen, dass wir geistesgegenwärtig sind, beten, wenn besondere Momente in unserem beruflichen Kontext plötzlich da sind. Und diese Momente entstehen auch oft durch Krisen, durch schwierige Dinge. Aber Herr, gerade da offenbarst du dich, erweist du dich als der Unerschütterbare, als die Festung, als der Fels, als die Burg. Und danke, Herr, dass du uns auch gesetzt hast, den Stab zu erheben, zu beten für unsere Kollegen und Kolleginnen. Ich empfinde es gerade so vom inneren Auge, dass manche unter uns, du merkst es jetzt, oh, da ist ein Kollege, Kollegin, und du nimmst wahr, was für sie zurzeit dran ist, aber du hast dich nicht getraut, sie anzusprechen. Den richtigen Moment abzuwarten, in der Pause, in der Situation, wo das möglich ist. Das sind auch oft keine langen Dinge, das können wenige Sätze sein. Und ich bete für dich, dass der Geist Gottes dir Freimütigkeit und Kühnheit gibt. Dass du merkst, das sind Worte, die von Gott sind. Das ist nicht nur irgendwie menschliches bisschen Gedanke, sondern es ist etwas, was dir geschenkt ist, wie ein Paket, das der Herr in dein Herz hineinlegt, das sich mit Worten verbindet, wo der Herr sagt, gib es weiter, dafür ist es gesendet und geschickt. Und ich danke dir, dass das auch mit Dingen von Konstruktion, von Logistik, von Logik, von Kreativität zu tun hat, dass dein Geist auch uns hier inspiriert, unseren Geist in Anspruch zu nehmen. Und etwas zu sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Also danke ich dir jetzt für jeden Einzelnen hier, bitte ich um deine Freude. Wenn du willst, kannst du vielleicht gerade kurz aufstehen, deine linke Hand an dein Herz legen und deine rechte zum Herrn emporheben und einfach sagen, Herr, hier bin ich, gebrauch du mich, so wie du das möchtest, Herr, dass du das, damit schließe ich auch, einfach dem Herrn damit innerlich zum Ausdruck bringst, du stehst vor Gott, nicht vor Menschen jetzt, deine linke Hand auf dein Herz, deine rechte zum Herrn emporheben. Du musst es nicht tun, du kannst auch im Sitzen machen, aber wenn du innerlich sagst, Herr, hier bin ich, gebrauch du mich. Ich möchte dich verherrlichen. Danke für die Berufung, die mein Beruf ist und mein Beruf mit hineingeht. Danke dafür, dass ich berufen bin, Licht und Salz zu sein, an der Stelle, wo du mich hinstellst. Den Stab zu heben, heilige Momente zu nutzen. Dich zu verherrlichen. Der Herr segne dich. Amen. Amen. Gottes Segen euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja.